Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute wieder zurück. Dieses Mal nach dem ernüchternden 0-0 auf dem Sonntagabend zu Hause gegen den SC Freiburg. Heute mit am Fohlenstammtisch, zum ersten Mal mit am Fohlenstammtisch, die Simone aus dem Siegerland. Schön, dass du da bist, Simone. Und ja, der Holger gehört ja sowieso zu unserer Stammbesetzung und ich, der Björn. Ja, lasst uns mal direkt auf das Spiel drauf gucken. Ich habe es eben schon gesagt, ein ernüchterndes 0-0, ein ja, ereignisarmes Spiel, ein sehr ausgeglichenes Spiel, wenn man die Statistiken einmal betrachtet. Und ja, das Erste, was mir aufgefallen ist, ich war zu Hause, ich war nicht live im Stadion, waren die leeren Ränge. Also man hat deutlich gesehen, dass die Anstoßzeit eben nicht für die Fans gemacht ist. Da waren doch sehr viele Sitzplätze frei. Und ja, das Spiel war dann alles andere als ein Leckerbissen. Ich für meinen Teil bin froh, dass wir einen Punkt mitgenommen haben. In der aktuellen sportlichen Situation ist der Punkt aber definitiv zu wenig. Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber ja, da werden wir sicherlich gleich noch ausreichend drüber diskutieren. Holger, wie hast du denn das Spiel gesehen und wie zufrieden bist du mit der Punkteausbeute aus dem Spiel?
Schöne Grüße von mir aus Münster, Björn und Simone und ihr alle da draußen. Ja, zufrieden bin ich mit dem Punkt gegen Freiburg, weil Freiburg in der Vergangenheit auch unangenehm für uns war, zu Hause wie auch auswärts, und wir nicht unbedingt da gewonnen haben in der Vergangenheit. Also die Statistik der letzten Jahre sah schon nicht gut aus. Dementsprechend bin ich jetzt im Nachgang schon einigermaßen zufrieden, gleichwohl ich während des Spiels auch dachte, mein Gott, ist alles ein bisschen langweilig hier, passiert nicht viel, und ja, eigentlich brauchen wir einen Sieg, um da unten rauszukommen. Und so gesehen war ich dann schon doch am Ende auch ein bisschen enttäuscht, weil ich das Gefühl habe, uns laufen irgendwie die Punkte weg und wir kommen nicht von der Stelle. Wir sind dann ja ein bisschen von der Stelle gekommen, also ein Platz nach vorne. Das war schon mal in Ordnung, aber im Großen und Ganzen war es ein relativ unspektakuläres Spiel und vielleicht sogar, kann man so den Begriff langweilig sogar benutzen dafür. Simone, wie fandst du es?
Ja, minus Kulisse, schade für alle, aber ich denke mal, da spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Erstmal ja, so ein Feiertagswochenende, dann ja, die grandiosen Leistungen der letzten Monate, ne? Nicht nur Wochen, sondern Monate mittlerweile. Ja, und die unterirdische Anstoßzeit, ja, das war ja auch mein großes Problem. Wenn du absolut von weiter weg kommst, hast du da wirklich Probleme, ne? 19:30 für die Distanz, auch für, jetzt reden wir nicht mal von uns, sondern auch von Freiburg, ja, das ist eine Unverschämtheit, ja. Es gab ja auch wieder eine Aktion, pro 15:30, und das muss halt mehr berücksichtigt werden. Das ist immer noch ein großes Thema, ja. Ja, das Spiel an sich, es ist zu wenig. Ja, du musst anfangen, den Abstiegskampf anzunehmen. Das wird uns die ganze Saison verfolgen. Und das muss besser gestern wie heute passieren. Und das muss auch möglichst schnell in die Köpfe rein. Und ja, das wird eine harte, lange Saison. Wir haben gesehen, die Null hinten stehen zu haben, ist gut. Aber nach vorne passiert halt viel, viel zu wenig. Ja, es wird zwar draufgehalten, soweit möglich, aber es kommt halt nichts bei rum. Und ja, es waren viele Aktionen dabei, die einfach so, ja, ins Nichts führen vorne. Einfach ins Nichts. Es ist ja zu wenig.
Das stimmt. Da können wir da alle recht geben. Also Holger, um vielleicht noch kurz ja, deiner Aussage da nachzukommen, da hast du natürlich absolut recht. Das ist vielleicht mit das Positivste an dem Spieltag. Wir haben die rote Laterne abgegeben. Also wir sind jetzt vom 18. auf den 17. Platz eins nach vorne gerückt. Aber Wenn man sich die Tabelle jetzt einfach mal anguckt, dann ist es, wie Simone das schon sagte, viel zu wenig. Wir befinden uns mitten im Abstiegskampf. Das muss jeder wissen. Das muss auch jeder, sei es jetzt der Staff, die Mannschaft oder auch die Fans, dementsprechend annehmen. Und die Konkurrenz schläft nicht. Und das ist das, was mir ein bisschen Sorge macht. Ich war jetzt doch sehr erstaunt, als ich dann auf einmal gesehen habe, dass der HSV mittlerweile 8 Punkte hat, weil die sind ja ähnlich schlecht reingekommen in die Bundesliga. Die haben es aber halt eben hinbekommen, jetzt mittlerweile auch 2 Spiele zu gewinnen. Und ja, machen wir uns nichts vor. Die Statistik lügt nicht. Wir sind die einzigste Mannschaft in der Bundesliga in der aktuellen Saison, die noch keinen Sieg eingefahren hat. Und ja, das spürst du dann natürlich, das merkst du auf dem Tableau. Und es schmerzt dann eben zu sehen, dass du nach 6 Spieltagen mit 3 Punkten da stehst, 3 Unentschieden gesammelt hast und ja, du eigentlich deinem Anspruch oder was heißt deinem Anspruch? Das muss man halt eben mittlerweile neu bewerten. Dem Anspruch, den viele noch haben, muss man das erstmal wieder richtig, ja, muss man das erstmal wieder richtig bewerten, weil wir sind halt nicht mehr die Borussia, die wir noch vor einigen Jahren waren. Wir wussten alle, dass es eine schwere Saison wird und haben uns dann selbst noch mal ein bisschen Unruhe hier reingebracht in die Saison, dass wir so frühzeitig den Trainer entlassen haben, den Sportdirektoren verloren haben. Das hätte theoretisch alles vor der Saison passieren müssen, aber ja, sei es drum. Da haben wir vor dem letzten Spiel noch mal ausgiebig drüber gesprochen. Jetzt ist es, wie es ist, und wir müssen einfach gucken, dass wir so schnell wie möglich diesen Sieg einfahren. Die Sorge, die ich so ein bisschen habe, ist die Erinnerung an die letzte Saison. Da hatte Borussia wahnsinnig lange mit diesem 2-Siege-in-Folge-Fluch zu kämpfen. Und das war in den Köpfen der Spieler, das war in den Köpfen des Vereins, das war in den Köpfen der Fans. Und man hat einfach gemerkt, dass man es nicht hinbekommt, diesen Fluch zu brechen. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass uns jetzt eben dieser neue Negativrekord, den wir jetzt aufgestellt haben, mit 13 Spielen in Folge ohne Sieg, dass wir den auch noch ein bisschen länger mit uns schleppen werden. Denn das Programm, da werden wir nachher sicherlich auch nochmal drüber sprechen, in den nächsten Wochen, das hat es in sich. Und da musst du eigentlich am nächsten Spieltag, bevor dann mit den Bayern, St. Pauli auswärts und Köln eben die nächsten Bretter zu bohren sind, in Berlin gewinnen. Aber ja, dazu später mehr. Was ich wieder recht auffällig fand, und das hat mich auch ein bisschen irritiert und verwundert, am Sonntagabend war, wie einfach Freiburg es uns teilweise gemacht hat, nach vorne zu spielen. Freiburg hat uns teilweise richtig eingeladen in Kontersituationen, durch Unachtsamkeiten, durch kleine Fauxpas, wo wirklich offensichtliche Pässe gespielt wurden, wo man wusste, naja, wenn der Spieler ein bisschen antizipiert, kann er den Ball erobern. Das ist hin und wieder dann auch passiert. Wir konnten umschalten. Aber wir haben es dann halt eben mal wieder nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Und ja, holen wir vielleicht noch ein bisschen weiter aus. Ich denke, das Ganze ist nämlich auch so ein bisschen auf die Aufstellung nochmal zurückzuführen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Simone und Holger, aber als ich die Aufstellung zum Spiel gesehen habe, da musste ich mir erstmal ein bisschen die Augen reiben, weil das war für mich alles in allem verdammt defensiv. Wir hatten sehr viele defensiv denkenden Spieler auf dem Platz, wenig offensive Spieler auf dem Platz. Und für mich war in dem Moment eigentlich klar, dass der Ansatz des Trainers im ersten Moment erstmal ist, die Defensive zu stabilisieren, das Zentrum dicht zu bekommen und somit Abschlusschancen von dem SC Freiburg zu unterbinden. Was meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit auch sehr gut gelungen ist. Wir hatten mit Joe Skelly, Nico Elvedi, Kevin Dix und Luca Netz, der für Ulrich reingekommen ist, eine Viererkette hinten drin. Davor 2 Sechser mit Philipp Sander und mit Engelhardt. Und davor auf den Achter- bzw. Zehner-Positionen Rocco Reitz, Flo Neuhaus, der sein ja, Startelfdebüt für diese Saison gegeben hat, und Jens Castrop. Und vorne drin dann eben Tabakovic. Und wir alle kennen unsere Personalsorgen, die wir aktuell gerade haben, mit Tim Kleindienst allen voran, dann aber natürlich auch unseren Flügelspielern, dem langzeitverletzten Nathan Ngoumou, Franck Honorat und Robin Hack, wo du dann natürlich auch hinterfragst, wer soll denn da in der Offensive überhaupt auf dem Platz stehen, um jetzt einen Mehrwert zu schaffen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber Holger, ich habe jetzt gerade die Aufstellung angesprochen. Wie ging es dir denn und was war denn deine Meinung, als du die Startelf gesehen hast? Warst du da ähnlich verwundert oder war das für dich klar, dass nach diesem ja doch sehr turbulenten Spiel gegen Frankfurt erstmal ein defensiverer Ansatz gefahren wird?
Ja, das wurde ja schon angekündigt, dass es so sein wird. Eugen Polanski hat auch schon angekündigt oder so im Nebensatz verlauten lassen, dass Neuhaus reinkommt. Das hat man dann auch gemerkt. Stöger raus, auch nicht eingewechselt. Also er ist jetzt ein bisschen hinten dran. Dementsprechend war mir schon klar, dass Safety First angesagt ist bei dem Spiel. Ihr habt beide zwei Sachen eben gesagt und die wurden mir dann auch am Sonntag echt klar vor Augen geführt. Also es ist nicht mehr diese Mannschaft der letzten Jahre, die hinten gut stand und nach vorne gut durchkombiniert hat, wo wir die Qualität hatten. Mir wurde auch bei Facebook oder bei, ich weiß nicht, wo es war, was eingespielt. Irgendein Jubiläum ist jetzt gerade, wo wir in Bayern 3-0 gewonnen haben. Wenn man sich da die Mannschaft mal anguckt und wie die vorne gewirbelt haben und blind wussten, wo der andere hinrennt, ne, und kombiniert haben, dann ist davon nichts mehr zu sehen. Also was Simone sagte, nach vorne geht eigentlich gar nichts. So. Und das ist natürlich schon echt traurig. Also es ist natürlich klar, dass diese Spieler nicht mehr an Bord sind. Das ist uns jetzt auch seit Monaten klar und dass auch die Qualität nicht mehr da ist. Aber wir sind jetzt wieder einen Schritt noch von Zuane zurückgegangen, habe ich das Gefühl. Also wir sind jetzt wieder irgendwo angelangt, vielleicht vor Favre sogar, wo es jetzt darauf ankommt, wirklich Beton anzurühren und vorne hilf uns der liebe Gott. So kommt mir das ein bisschen vor. Man kann es natürlich auch nachvollziehen, dass wenn man sich die Spieler in der ersten Reihe oder in der zweiten Reihe anschaut, die so noch nie zusammengespielt haben in der Bundesliga, dass da kein Kombinationsfußball bei rumkommt. Und dann haben wir auch noch einen Stürmer mit Tabakovic, der auch eher ein Ersatzstürmer ist. Ne? Dass das nicht funktioniert, ist irgendwie allen klar. Und mir war schon auch wichtig, dass wir zu Null spielen. Das ist auch ein positiver Effekt. Aber trotzdem saß ich im Stadion und dachte mir, meine Güte, wo sind wir hier eigentlich wieder gelandet? Ne? Also wir sind wieder kompletter Reset. Wir haben Reset beim Trainer, wir haben Reset beim Manager, bei der Mannschaft auch und wir müssen komplett wieder bei Null anfangen und das ist extrem frustrierend, finde ich, dass ja, dass im Prinzip das alles, was in den Jahren gut funktioniert hat, nicht mehr vorhanden ist und wir wieder alles komplett neu aufbauen müssen und daher, also dieser defensive Ansatz, den habe ich schon verstanden, den hat er auch in der Pressekonferenz ja angekündigt, aber wenn man es dann sieht, ne, dann ist es schon ein bisschen traurig, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Angekündigt wurde das. Das war mir auch klar. Nichtsdestotrotz war ich dann trotzdem erschrocken, als ich die Personalien eben auf der Tafel gesehen habe, beziehungsweise auf dem Handy gelesen hatte. Du hast eben was gesagt oder zwei Sachen gesagt, die natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielen. Das ist zum einen eben der Zeitpunkt oder ja, der Zeitpunkt der Entlassung. Wie gesagt, das haben wir jetzt schon häufig besprochen, aber das hat halt einfach eine große Auswirkung auf die komplette Mannschaft. Wir haben die komplette Sommervorbereitung unter Gerardo Seoane noch gemacht und der wird dann so früh in der Saison entlassen und Eugen Polanski muss übernehmen und muss ja erstmal seinen Stempel jetzt aufdrücken können. Das heißt, die Spieler müssen jetzt erstmal die Idee unter Eugen Polanski verstehen, müssen diese auch umsetzen können. Und das habe ich damals schon gesagt, das ist für mich ein absolutes Unding, dass du eben genau diese Zeit, und dafür ist die Vorbereitung ja eben da, Mechanismen zu bilden, Spielsysteme auszuarbeiten, Spielzüge auszuarbeiten, dass du das eben wegwirfst und quasi in der Saison damit beginnst. Und das hat dann natürlich, und gerade in Kombination mit der Verletzungsmisere, die wir aktuell in der Offensive haben, nochmal eine ordentliche Gewichtung, wenn du sagst, naja, du hast immer wieder wechselnde Flügelspieler. Jetzt in dem Fall hatten wir quasi gar keine Flügelspieler, sondern einfach nur eine offensive Zentrale und hast dann Sechser oder einen Zehner auf dem Platz, wie in dem Fall jetzt Flo Neuhaus, der versucht, einen eröffnenden Ball zu spielen, die Flügel aber unbesetzt sind, weil die Spielerprofile auf den entsprechenden Positionen ja gar nicht da sind. Also ohne da jetzt irgendwie einem Jens Castrop oder Rocco Reitz was abreden zu wollen, aber das sind nicht die Positionen, für die diese Spieler ausgebildet wurden. Und ein Franck Honorat oder auf der anderen Seite ein Robin Hack, die würden ganz andere Laufwege leisten oder sich anbieten, um dann eben auch genau diese Bälle annehmen zu können, erlaufen zu können. Und das in Kombination, finde ich, das ist einfach ein Riesenproblem, das wir aktuell haben. Und dazu kommt dann zusätzlich dazu nochmal diese Flexibilität, wenn man es positiv ausdrücken will, oder halt eben negativ gesehen, dieser Trainereffekt, dass du sagst, naja, in den ersten Spielen stand da vorne ein Kevin Stöger, jetzt steht ein Flo Neuhaus da, und auch für die Spieler, die drumrum stehen, also ich sage jetzt einfach mal diese Alles-Spieler wie Rocco Reitz, die können sich ja auch gar nicht auf irgendwas einstellen. Und von daher finde ich, ist es aktuell unheimlich schwierig, dass da offensiv irgendwas gehen kann oder gehen soll, weil die halt eben zu viele wichtige Spieler auf den entsprechenden Offensivpositionen ausfallen. Was ich sehr positiv fand, um mal wieder so ein bisschen in die positive Richtung zu gehen, war der Wechsel von Luka Netz. Ich fand, das war mal an der Zeit, dass Ulrich auf die Bank musste. Ich fand, Luka Netz hat das auch über weite Teile des Spiels sehr ordentlich gemacht. Das macht ja auch immer was mit den Spielern. Also ich glaube, dem Ulrich gibt das jetzt auch noch mal ein bisschen zu denken. Der wird sich im Training wieder mehr anbieten, mehr zeigen wollen, um dann im nächsten Spiel vielleicht wieder eine Option zu sein. Ja, und von daher warten wir einfach mal ab, wie sich das jetzt entwickelt. Und ja, ich bin aber der Meinung, eben mit dem Spielverlauf und den eben von mir schon angesprochenen Situationen, Freiburg hat uns da einige Male eingeladen, zu Torabschlüssen zu kommen. Da musst du einfach gucken, dass du mehr Ertrag daraus schlagen kannst. Und das war mir dann unterm Strich einfach alles zu harmlos. Und da zählt dann für mich auch nicht mehr die Ausrede, das ist eigentlich kein gelernter Flügelzehner oder sonst wie. Ich bin der Meinung, dass ein Jens Castrop, was er ja im Übrigen auch gezeigt hat, ne, dass der eine entsprechende Schusstechnik haben muss. Gleiches gilt für Rocco Reitz oder für alle anderen auf dem Platz. Und ich war ein bisschen erschrocken darüber, dass ganz viele Abschlusssituationen, die wir hatten, einfach in die Mitte des Tores erfolgten. Und das ist einfach was, was man hinterfragen muss. Wo kommt das her? Ist da der Druck zu groß? Oder ja, warum leidet da eben diese Qualität darunter, dass die Abschlüsse eben dann aus der Sicht einfach mangelhaft sind? Ja, Simone, wir haben jetzt schon relativ viel über die defensive Aufstellung gesprochen. Wie hast du die Aufstellung denn gesehen? Ist es für dich dann auch sinnvoll, die Formation so defensiv zu gestalten? Oder hättest du dir da vielleicht auch einfach den Mut zur Jugend vielleicht gewünscht? Ich meine, wir haben mit Charles Herdmann auch einen Spieler auf der Bank, der jetzt in dieser Saison schon eingewechselt wurde und direkt einen Unterschied gemacht hat. Also Alternativen wären ja zumindest mal da gewesen.
Ja, ich habe ja das Spiel in Leverkusen, war ich ja vor Ort. Und der Unterschied zu Sonntag, den konnte man ganz klar sehen. Du hattest jemanden, der Flanken reinbringen kann, sofort. Und das hast du mit Rocco und Jens Castrop überhaupt gar nicht. Und das ist das, was zum Beispiel ja Tabakovic braucht. Der braucht diese Flanken von außen, um die dann zu verwerten. Ja, aber diese Flanken, von wem sollen die kommen? Ja, war keiner da. Ne, der diese Flanken schlagen kann. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, er ist erst jetzt 3 Wochen da, Eugen, und natürlich ist noch das Spielsystem von Seoane in den Köpfen, und da gab es ja quasi nur einen Spielzug, Honorar auf Hack oder auf Kleindienst. Ja, das war ja das Grundsystem von außen. Es ging nicht durch die Mitte, es ging immer über außen und meistens auch sogar nur über eine Seite. Ja, und diese Flexibilität, die hast du mit diesen Spielern aber, die du dann brauchst, auch nicht. Ne? Natürlich hatte man Reyna dafür geholt, auch nicht da. Ne? Ein kleiner Schneller, der da vorne noch durchflitzen kann, fehlt dir auch. Ne? Das war die Idee dahinter. Maschino ist überhaupt noch nicht angekommen dafür gefühlt. Ne? Ich denke, das war so geplant, aber hat noch überhaupt nicht funktioniert in der Position. Es fehlt der Input von außen. Ne? Tabakovic kann es verwerten, haben wir ja schon gesehen, wenn er die Bälle kriegt, aber die kriegt er halt nicht.
Ja,
Und
aber
das ist ein
dann
großes
frage ich mich,
Problem.
ob dann nicht Tabakovic in dem System einfach auch falsch aufgestellt war, ob man nicht hätte mit Maschino spielen müssen. Wenn man weiß, dass von den Außen von Reitz und von Castrop wenig kommt, wie du es sagst, und ich sowieso nicht da große Flanken rein bekomme in die Mitte, warum versuche ich es dann nicht direkt mit einem Maschino, der eher durch die Mitte angespielt wird, was Neuhaus ja auch sehr gut kann? Er kann ja gut kombinieren. Na, also, und das Gute ist ja, Tabakovic auf der Bank zu haben, ist auch immer ein Pfund, den nochmal hinterher reinzubringen, so als Brechstange. Also da habe ich das System nicht so ganz verstanden. Ja, weil ich hätte mir schon vorstellen können, dass Maschinu auch, wenn er jetzt eine schwierige Zeit hat, dass er vielleicht einen besseren Effekt gehabt hätte. Aber gut, im Nachhinein ist man immer klüger und Trainerschein habe ich bis jetzt auch nicht gemacht.
Ja, den hat keiner von uns hier Anwesenden, also soweit lege ich mich mal aus dem Fenster. Aber ja, also was ich mir erklären könnte, warum Tabakovic gespielt hat, ist einfach wegen seiner Abschlussqualität. Er ist halt ein ausgebildeter Stürmer. Ich glaube, Polanski wollte dann einen Spieler auf dem Platz haben, der, wenn er den Ball hat, der quasi mit jedem Schuss ein Tor machen kann, weil er vielleicht eben anders abschließt als ein Zehner, ein Achter oder ein Sechser. Und ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, Simone, als du das System angesprochen hast. Also das ist natürlich absolut richtig. Wir haben unter Seoane immer über die Außen auf Kleindienst gespielt, der dann effektiv sein konnte und die Tore erzielt hat. Mich hat dieses Spiel wieder wahnsinnig viel an die alte Zeit erinnert, als Luc de Jong da vorne auf verlorenem Raum war, weil du eigentlich einen guten Stürmer vorne drin hattest, aber das Spielsystem einfach überhaupt nicht zum Stürmer gepasst hat. Und dann kann der Stürmer noch so gut sein, wenn er keine Bälle bekommt, und eigentlich die Standardsituationen das Einzigste sind, wo er sich beweisen kann, ja, dann hat er halt nicht viele Chancen. Und das gehört ja auch zur Wahrheit. Wir hatten zwei Ecken rausgespielt. Also da hat man ja schon gesehen, die Offensive war mehr oder weniger abgemeldet. Da musst du das auch einfach mal hinbekommen, dann so ein Spiel irgendwie dreckig zu gewinnen, mit einem Tor, wo du den Ball irgendwie reinwurstelst oder wo du halt sagst, naja, dann ist halt eine von den beiden Ecken drin. Aber das kriegen wir aktuell halt eben auch nicht hin. Und was mir zu Maschino noch einfällt, und ja, das muss, glaube ich, auch einfach in Relation bewertet werden. Maschino ist ein Spieler, der letztes Jahr bei Kiel seine erste Bundesliga-Saison gespielt hatte, der dort im Kollektiv gut funktioniert hat und bei dem jetzt aufgrund seines Preisschildes die Erwartungshaltung bei uns und bei Borussia so ist, dass der funktionieren muss, und zwar von Anfang an, weil wir alle wissen, wir sind in der Offensive aktuell limitiert. Und die Ausfälle von Franck Honorat und von Robin Hack, die haben das Ganze ja nochmal verschärft. Und auch ein Gio Reyna, das einzige Wunderkind von damals, wird dem ja nicht gerecht aktuell. Der muss erstmal richtig fit werden, dass er diese Rolle begleiten kann. Und dann bleibt in der Offensive eigentlich aktuell nur ein Tabakovic, der als Ergänzungsstürmer geholt wurde, und ein Maschino. Aber in genau diesen Rahmenbedingungen, die wir gerade eben besprochen haben, neuer Trainer nach 3 Spieltagen, Spielerausfälle in der Offensive, neue Spielidee, fehlende Laufwege, neuer Spieler mit Chuto Maschino, der erstmal Fuß fassen muss, wie soll das denn funktionieren? Also da muss man dem auch, glaube ich, erstmal die Zeit geben, dass auch er dieses Spielsystem, er hatte dafür die Vorbereitung und er hatte die 3 Spiele unter Gerardo Seoane, verinnerlichen muss. Und jetzt hat er ein paar Spiele unter Eugen Polanski, und ja, in den Spielen unter Eugen Polanski, brauchen wir nichts schönreden, ne, ist sehr viel nicht richtig gelaufen. Wir hatten ein Bombenspiel in Leverkusen, klar, dann aber das seltsame Frankfurt-Spiel. Und jetzt eben generell ein offensiv schwaches Freiburg-Spiel. Und ich glaube, der braucht einfach Zeit, um dann hinten raus funktionieren zu können. Und diese Zeit muss er auch bekommen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr verwunderlich, wenn wir uns die Aufstellung angucken, und dann eben sagen, oder feststellen, welche Spieler da jetzt eingesetzt werden und hinten raus dann auch eingewechselt werden. Weil das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn wir uns dann nämlich die Wechsel angucken, dann finde ich es schon erstaunlich, wie Polanski gewechselt hat. Denn mit den beiden Wechseln in der 69. Minute war meiner Meinung nach jetzt nicht so unbedingt mitzurechnen. Denn Tabakovic wurde ausgewechselt und Urbich wurde eingewechselt. Der hat sein Bundesliga-Debüt gegeben und Oskar Fraulo kam rein. Und das in der 69. Minute für Rocco Reitz. Also da war ich schon sehr verwundert. Und das war für mich auch so ein bisschen ein kleiner Hilferuf vom Trainer, weil das wären jetzt nicht die ersten Wechsel, die ich erwartet hätte. Holger, wie siehst du denn die gerade von mir beschriebenen Wechsel, also den Wechselzeitpunkt? Finde ich persönlich erstmal positiv, dass du noch bei Zeiten wechselst, um neue Impulse setzen zu können. Aber hättest du dann damit gerechnet, dass Urbich und Fraulo eingewechselt werden?
Nein, überhaupt nicht. Hätte ich nie mit gewechselt, nie mit gerechnet, dass diese Wechsel so passieren. Kaum einer im Stadion, das fing ja schon vorm Spiel an, als der Name Urbich für die Bank vorgelesen worden ist. Also am meisten Applaus haben Neuhaus und Eugen Polanski gekriegt und dann Urbich, ne, dafür, dass er auf der Bank saß. Das war schon sehr erstaunt, da waren schon viele erstaunt und ich auch. Und das als erste Wechseloption, das ist schon der Knaller, ne? Muss man sagen. Also es ist auch ein bisschen eine Ohrfeige an die Etablierten, die man normalerweise dann immer reinbringt, auch weil die ein gewisses Standing haben, ne? Es gibt innerhalb einer Mannschaft ja auch Hierarchien. Aber das würfelt der Eugen Polanski jetzt alles ein bisschen durch. Ich glaube, dass das auch sinnvoll ist am Anfang. Und mich hat der Urbich auch positiv überrascht. Ich habe ihn so noch nicht spielen sehen und ich fand, er war sehr unbedarft, vielleicht genau das, was man jetzt braucht. Deswegen hoffe ich auch, dass Moja irgendwann bald mal eingewechselt wird. Also dieses Überraschende, was man auch fast immer macht, wenn man sehr jung ist und nichts zu verlieren hat. Und ich hatte das Gefühl, dass er relativ schnell ist. Also er hat eine ordentliche Dynamik gehabt und er ist einmal davongezogen. Da habe ich gedacht, oh wow, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Er hat die eine oder andere, ja, nicht ganz glückliche Entscheidung beim Abschluss gesucht, aber so ist das. Im Großen und Ganzen fand ich das sehr positiv. Ich weiß nicht, ob er jetzt beim nächsten Mal, wenn mehr wieder fit sind, wieder dabei ist, aber ich fand das sehr gut, diese Einwechslung. Fraulo Reitz, ja, ne, Reitz, reden wir, glaube ich, gleich auch nochmal drüber, ist im Moment, ja, wie soll man sagen, also man merkt ihm die Bürde der Binde an, so ein bisschen auch. Er ist nicht mehr so unbedarft. Das ist auch nicht, vielleicht auch nicht unbedingt die beste Position, die er gespielt hat. Du hast es ja eben auch ausgeführt. Ich hätte mir ehrlich gesagt Maschino ein bisschen eher gewünscht und nicht erst in der 81. Und dann kam noch Ranos für Neuhaus. Ne, Neuhaus war auch platt. Der kennt das auch gar nicht mehr, so in dem Rhythmus zu sein. Also es war auch in Ordnung. Und Ulrich Netz ist so ein üblicher Wechsel. Es war schon auch ein ganz gutes Zeichen von Polanski zu sagen, ich Stürmer für Stürmer. Fraulo, der ja auch ein bisschen offensiver ausgerichtet ist und ein Offensiv mit Ranos für Neuhaus und dann noch ein Offensiven mit Maschino für Sander. Also da hat er schon auch gesagt, okay, wir wollen jetzt doch noch auf die letzten 10 Minuten nutzen und noch mal irgendwas hinkriegen, aber es ist leider auch total verpufft, muss man sagen. Also es war ja jetzt nicht so eine Schlussoffensive, die auf einmal dann stattgefunden hat, inklusive der letzten 3 Minuten, ne, wo die nicht mal hingekriegt haben, mal den Ball nach vorne zu ballern, wo ich mich auch immer frage, ey Leute, ne, was dribbelt ihr denn da von rechts nach links rum? Was soll das? Ballert den Ball doch einfach mal nach vorne, fertig aus. Und dann teilweise auch Ecken in den letzten Minuten gespielt, wo ich denke, ich glaube, Ranos war das, ne? Da hat er irgendwie eine Ecke total versemmelt. Also das sind so Sachen, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen bei Profis, ne? Da muss man sich mal ein bisschen konzentrieren und den Ball einfach mal reinbringen, ne? Aber im Großen und Ganzen sehr viele Überraschungen bei der Startelf, sehr viele Überraschungen bei den Wechseln und man merkt, er probiert noch viel aus, ne? Also die Systeme, er wechselt auch die Systeme. Wir hatten eine Dreierkette, hatten wir in Leverkusen jetzt wieder eine Viererkette. Also er hat noch nicht so das System und das Personal gefunden, wo er sagt, das ist jetzt mein Stammpersonal für die nächsten Wochen und Monate. Wenn er so lange bleibt, was wir natürlich nicht wissen.
Genau, auch das ist noch in der Schwebe, aber ich denke, das ist eben auch ja, viel der Tatsache geschuldet, dass sehr viele unserer Stammkräfte einfach ausfallen. Ich glaube, Eugen Polanski hätte da einen sehr viel einfacheren Job, zumindest mal was die Systemfrage betrifft, wenn Franck Honorat und Robin Hack fit wären, weil du dann eben nochmal andere Möglichkeiten hast. Zur Aufstellung. Wir sind ja in einem 4-4-2 am Wochenende aufgetreten. Da hat es mich halt gewundert, dass du mit Flo Neuhaus mehr oder weniger einen zweiten Stürmer gestellt hast. Den sehe ich da ganz klar hinten dran. Und aus dem Grund fand ich auch den Wechsel Urbich für Tabakovic ein bisschen seltsam. Da hätte ich mir tatsächlich eher gewünscht, dass Tabakovic vielleicht nochmal 10 Minuten mehr auf dem Platz bleibt. Urbich dann meinetwegen für Reiz reinkommt und du mit zwei echten Stürmern vorne drin noch ein paar Minuten agieren kannst, um dadurch vielleicht noch mal ein paar andere Situationen zu kreieren. Aber gut, es ist, wie es ist. Positiv finde ich, dass der Trainer eben auch auf die Jugend zurückgreift, aber was ich halt persönlich nicht so ganz nachvollziehen konnte, gerade weil du eben die Kreativität im Zentrum so ein bisschen hast vermissen lassen. ist, dass Kevin Stöger überhaupt keine Rolle gespielt hat. Der blieb 90 Minuten, 93 Minuten, um genau zu sein, auf der Bank. Und auf der anderen Seite, was ich auch sehr verwunderlich finde, ist die Personalie Marvin Friedrich, der jetzt auch diese Saison noch überhaupt keine Rolle spielt. Ich glaube, es ist ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass Polanski in der Offensive ausreichend Baustellen hat, die er da begleiten muss, als dass er sich da jetzt zusätzlich in der Defensive noch eine weitere auftun möchte. Aber ja, das hat mich schon sehr verwundert, dass dann ein Marvin Friedrich auch weiterhin keine Option für ihn ist. Ich meine, Nico Elvedi hat eine gelbe gesehen, also da war ja zumindest auch mal die Gefahr ansatzweise da, dass der vielleicht gefährdet sein könnte. Und der hatte ja schon relativ früh, ich glaube, das war irgendwie 74. Minute oder so, mit Krämpfen zu tun. Da hatte ich tatsächlich schon ein bisschen Angst drum, was da jetzt passiert und wie es da weitergeht. Aber gut, ja, unterm Strich haben wir uns eben dieses 0 zu 0 ermauert, erkämpft. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein gerechtes Ergebnis, wenn man jetzt eben die Statistiken einfach nochmal betrachtet. Wir haben einen ausgeglichenen Ballbesitz, wir haben ausgeglichene Zweikampfstatistiken, wir haben eine ausgeglichene Torschussbilanz und von daher denke ich, geht dieses Ergebnis auch tatsächlich dann in Ordnung. Holger, du hast gerade eben schon ein Thema angesprochen, was wir vielleicht auch nochmal besprechen sollten. Und Simone, da würde ich mal in deine Richtung gucken, wie du das Ganze siehst. Wir haben jetzt relativ viel über Rocco Reitz gesprochen, der ja auch dann relativ früh ausgewechselt wurde. Er war eben von diesem ersten Wechselfenster direkt betroffen, wurde ausgewechselt für Oskar Fraulo. Und ja, wie findest du denn jetzt vielleicht gar nicht mal die Leistung nur auf dieses Spiel betrachtet, sondern generell so Rocco Reitz in der bisherigen Saison? Und wie bewertest du denn die Leistung, wenn wir jetzt noch mal an das Kapitänsamt denken? Denkst du, das spielt eine Rolle, dass Rocco Reitz als stellvertretender Kapitän, der er ja aktuell ist, vielleicht versucht, ein anderer Spieler zu sein, als er dann tatsächlich ist, wenn er kein Kapitän wäre?
Ich denke, es ist für ihn einfach eher negativ. Also es ist eine Last. Du merkst, er ist ständig drüber in seinen Aktionen, total überhastet. Ne, du merkst, er will, er will, er will. Aber das ist dann in 90% der Aktionen einfach drüber, komplett drüber. Aber man muss sehen, wie ist er zu diesem Kapitänsamt gekommen? Mit dem Wechsel von Weigel hat eigentlich überhaupt niemand gerechnet. Ja, das muss man ganz klar sagen, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand auf dem Schirm hatte im Sommer, dass Jule Weigel Borussia Mönchengladbach verlässt. Irgendwann kam die Nachricht, er ist zurückgetreten vom Kapitänsamt und es wird neu gemischt. Und dann hat er dieses Amt bekommen, aber wem hättest du sie geben sollen, die Binde? Ja, Nico Elvedi ist lange im Verein, der ist aber als Typ viel zu leise, ja, der ruhige Schweizer. Sonst hattest du Omlin im Tor, der die Binde hatte, ist auch nicht da. Moritz und als Torhüter bin ich eh nicht so der Fan von. Kevin Dix, ja, gestandene Spielerpersönlichkeit schon, aber gerade erst da. Und Joe Skelly ist auch nicht so der Typ, ja, führt immer noch seine Interviews auf Englisch. Ne?
Ja.
Auch nicht der Typ dafür. Und dann bleibt dir nichts mehr groß übrig. Flo Neuhaus war erstmal raus, ja, dass er jetzt wieder so eine Rolle spielt, konnte keiner ahnen eigentlich, ja, obwohl ich da gerade mal eine Lanze brechen will. Er macht es richtig, richtig gut, ja. Gut, da kommen natürlich viele Faktoren für ihn zusammen, aber man muss sagen, dass er so zurückkommt. Okay, hoffen wir mal, dass es so bleibt. Also bis jetzt kann ich nur sagen, bin ich da völlig positiv, was er bis jetzt auf den Platz gebracht hat, die Spiele, die er gemacht hat. Wenn ich auch das letzte Spiel sehe, da hat viele Impulse gesetzt. Aber Rocco hat man damit keinen Gefallen getan, glaube ich.
Ja, das sehe ich auch so. Du bist jetzt schon relativ ausführlich auf die Personalien eingegangen, die auf dem Platz standen. Und da bin ich voll und ganz bei dir. Also generell bin ich in der heutigen Zeit kein Freund davon, dass der Torhüter die Kapitänsbinde trägt. Ich bin der Meinung, Das Torhüterspiel hat sich maßgeblich verändert in dem letzten Jahrzehnt, kann man mehr oder weniger sagen. Du hast nicht mehr diese emotionalen Torhüter, die sich vielleicht auch mehr rausnehmen durften als der ein oder andere Feldspieler. Ich glaube, wir können uns alle an Szenen von Jens Lehmann, Olli Kahn, wie sie alle hießen, dran zurückerinnern. Aber die Zeit ist einfach vorbei. Die Torhüter werden ruhiger. Und gerade eben auch mit dieser Regel, dass die Torhüter den 16er nicht verlassen dürfen, dass nur noch der Kapitän diskutieren darf, sehe ich dieses Amt eben nicht beim Torhüter. Und ja, mit dem aktuellen Personal, das jetzt am Wochenende auf dem Platz stand, bin ich voll und ganz bei dir. Also da wäre tatsächlich Flo Neuhaus die nächstgelegene Wahl gewesen. Aber das kannst du natürlich nicht bringen. Dafür hast du einen Mannschaftsrat, dafür hast du diese Kapitänshierarchie und da spielt er halt eben keine Rolle. Aber ja, wer soll das Amt denn übernehmen? Einer der Neuzugänge ist schwierig, einer der jüngeren Spieler ist ebenfalls schwierig. Joe Skelly ist tatsächlich dann einer der Dienstältesten, also Nico Elvedi ist ganz klar. Der übrigens, das kann man an der Stelle ja auch nochmal erwähnen, ausländischer Rekordspieler der Borussia jetzt geworden ist, ne? Also.
Ja.
Das sagt schon vieles über ihn aus, aber er ist halt einfach ein sehr, sehr ruhiger Typ und ich sehe den nicht als Lautsprecher auf dem Platz. So rein von der Art, von dem Wesen her, könnte ich mir einen Joe Skelly tatsächlich vorstellen. Aber ja, ich sehe
Ja.
da tatsächlich andere Spieler in der Verantwortung. Ja,
Es
und
gibt eine Person theoretisch noch, die es hätte machen können, eine Person, die es schon gemacht hat in Kiel, und das ist Sander. Der ist auch im Mannschaftsrat. Aber der war ja von Anfang an in der Saison noch nicht mal Stammspieler, richtig, ne? Also war ja auch nicht klar, wie wird jetzt die Doppel-Sechs besetzt, ne? Aber ich glaube, der könnte es durchaus sein. Aber der Verein hat das ja bewusst gemacht mit Reiz, also beziehungsweise mit Kleindienst und Reiz, um vielleicht auch so einen Tschakka-Effekt nochmal zu haben, ne? Dem ja diese Binde ja wirklich nochmal total geholfen hat, einen Schritt nach vorne zu machen, ne? Und da haben natürlich alle darauf gehofft. Ist nicht passiert. Jetzt muss er da durch. Ich glaube nicht, dass es gut ist, jetzt zu sagen, wir geben die Binde einer anderen Person. Das wäre, glaube ich, der Super-GAU. Man sieht das so krass, wie der hadert mit sich selber. Also jetzt auch am Sonntag, ne, der hatte irgendeinen Ball, da war der erste Kontakt so schlecht, ne? Und da hat man ihm wirklich angesehen, wie er gesagt hat: Boah, wie doof bin ich eigentlich, ne? Warum kriege ich das hier nicht hin? Also, das ist wirklich schwierig für ihn. Aber da muss er jetzt durch. Er ist noch jung und ne, bestenfalls ist er der Matchwinner demnächst. Ne, und dann geht's nach vorne.
ja, absolut. Man hat es auch im Interview nach dem Spiel gehört. Also der war alles andere als zufrieden mit seiner Leistung. Man merkt, dass er auf Biegen und Brechen was zeigen möchte. Simone sagte das eben auch schon. Der ist gefühlt in jeder Situation drüber. Was mich ein Stück weit stört, ist, wenn du dann in der Offensive einige wenige Torabschlüsse hast, 7 Stück waren es an der Zahl, dann waren, glaube ich, 3 allein von Rocco Reitz und die waren einfach qualitativ absolut nicht ausreichend. Also da verspielst du dann tatsächlich auch Situationen, die du anders hättest ausspielen können. Aber wie heißt es so schön, man wächst mit seinen Herausforderungen. Wir alle haben gefordert, dass es einen neuen Kapitän gibt. Wir alle waren froh mit der Auswahl von Rocco Reitz. Und auch das braucht, glaube ich, einfach Zeit. Und ja, die sollten wir ihm an dieser Stelle einfach geben. Ja, jetzt haben wir aktuell Länderspielpause. Und jetzt waren wir am letzten Spieltag, eins von zwei Teams, die eben den Spieltag beendet haben. Und am kommenden Spieltag werden wir den Spieltag dann eröffnen. Da heißt der Gegner dann eben Union Berlin. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Bevor wir uns aber das nächste Spiel einmal gemeinsam anschauen werden und diskutieren werden, was wir da für eine Erwartungshaltung haben. Holger, vielleicht mal die Frage in deine Richtung. Wir haben jetzt ja seit genau einer Woche keinen Sportdirektor bzw. keinen Geschäftsführer Sport mehr. In der letzten Episode haben wir den Rücktritt von Roland Wirkus besprochen. Vielleicht an der Stelle nochmal ein kurzer Schwenk zu Sonntagabend. Ich fand es sehr, sehr schön, dass es da dieses Banner von der Fanszene gab, die sich dann auch nochmal bei Roland Wirkus für die lange Zeit bedankt hat. Also das finde ich mehr als angemessen und angebracht. Und ja, seitdem kursieren jetzt einige Namen rund um Borussia, wer eben dieses Erbe antreten könnte. Ja, vielleicht mal die Frage in deine Runde oder in deine Richtung vielmehr. Wer wird's? Ist natürlich eine schwere Frage, die da jetzt gestellt wird, weil du kannst schlecht in die Zukunft blicken, aber du wirst sicherlich die ein oder andere Meinung zu dem ein oder anderen Gerücht haben. Und wer weiß, vielleicht hast du ja auch eine Wunschvorstellung.
Warte mal, ich habe da was gehört. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich verfolge das genauso wie ihr auch. Es werden immer Namen gedroppt und dann muss ich teilweise auch schmunzeln drüber. Also, ich sag mal, Jörg Schmadtke wurde ja unter anderem genannt. Also, das wäre schon echt der Kracher, muss ich sagen. Der Typ, der in jedem Verein mit einem riesen Streit gegangen ist und wirklich noch eine übel gelaunteres Gesicht zieht als Suane. Das wäre was. Ich glaube, da zittern alle im Verein, wenn der kommt, aber kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, weil das Profil, was ja unser CEO vorgegeben hat, war ja eher, dass die Person ein bisschen jünger sein soll. Also, dass die jetzt auch langsam einen Generationswechsel vollziehen wollen und der ja, dass das Profil darauf hindeutet, dass es nicht ein 61-jähriger Schmadtke wird, sondern eher eine Person, die jünger ist und dementsprechend fällt er raus. Ich weiß es nicht. Also ich bin da so ein bisschen gespannt, was kommen mag. Also Rosen, der genannt wird von Hoffenheim, den halte ich schon für spannend, weil er ein gutes Alter hat und der hat ja auch wirklich gute Arbeit geleistet und den Verein in die Champions League gebracht. Also den finde ich schon nicht schlecht, muss ich sagen, auch wenn er eine Hoffenheimer Vergangenheit hat, was man ja grundsätzlich als Gladbach-Fan irgendwie so ein bisschen ablehnt auch, aber
Schmadtke hat eine Köln-Vergangenheit, also
ja, der
bitte.
hat eine Köln, eine Düsseldorf-Vergangenheit, das macht die Sache auch nicht besser. Ja, und ein paar andere, die genannt werden, die sagen mir teilweise auch jetzt nicht so viel, ne? Der aus Holland, der mal Stürmer bei uns war, habe ich überhaupt gar nicht verfolgt, den Werdegang, ne? Vielleicht überraschen sie uns auch und es ist eine ganz andere Person, nur, also die Latte haben sie ja schon recht hoch gelegt, so, ne? Also es wurde ja so gesagt, wir haben jetzt super Gespräche geführt und also wenn sich die Person für uns entscheidet, dann wäre das schon eine Weltklasse-Entscheidung oder so in die Richtung. Also das klang nach, wow, das ist jetzt hier die erste Liga der Manager-Riege. Bin ich gespannt, ob das wirklich der Fall ist. Weiß nicht, Simone, weißt du mehr?
Ich weiß natürlich auch nicht mehr. Es kursieren wie immer Namen, Namen, Namen. Was ich gehört habe und was ich mir auch vorstellen könnte, ist Jonas Bolt. Der war ja ewig lange bei Leverkusen.
HSV.
Der hat dann super Scouting betrieben. Wir wissen, die Scouting-Abteilung von Leverkusen war die letzten 2 Jahrzehnte so mit der Nonplusultra eigentlich, ne? Was die immer jedes Jahr rausgebracht haben, was die immer alles ersetzt haben. Ja, er war dann beim HSV, das waren natürlich dann komplett andere Bedingungen wie in Leverkusen, ja. Aber das war komplett Chaos, der Verein. Das kann man dann mit seiner Arbeit bei Leverkusen nicht vergleichen, denke ich. Rosen finde ich schwierig, weil ich denke, in Hoffenheim, ja, da gab es immer Geld, da konntest du walten und schalten, ne? Da hat er bei uns natürlich ganz andere Bedingungen. Von daher, ja, dann geistert immer Martin Stranzl rum, was ich für totalen Blödsinn halte, weil Martin Stranzl hat überhaupt null Erfahrung als Sportdirektor. Der arbeitet momentan als Sky-Experte in Österreich. Ja, der hat Trainerschein, ja, aber im Sportdirektor und Sportmanagement null Erfahrung. Den könnte ich nur mir im Team dann dazustellen, dass man den halt dazu nimmt, ne? Den sich dazu nimmt. Wobei ich da auch eher so ein Fan bin, dass man da so 2 Personen installiert, mehr oder 3 sogar, ja, wie einen einzigen. Das ist uns schon mal vor die Füße gefallen, ja, eine Person, die geschaltet und gewaltet hat. Und ja, ich denke auch Roland Wirkus, er hatte mal Unterstützung von Nils Schmadtke, der sollte da Unterstützung kriegen. Das hat auch nicht funktioniert. Das ist ja auch so eine Personalie, die uns hätte damals weiterbringen können.
Aber da war ja jetzt scheinbar der Korrell
Genau.
derjenige, der mit dem nicht zurechtkam, ne? Und gar nicht mal der Wirkus, ne? Das finde ich auch
Ja.
schon irgendwie eine Knaller-Info. Also, ja.
Aber Ja, aber Virkus hat sich ja auch nicht wirklich dann vor ihn gestellt. Ne? Die Kommunikation damals in der Personalie war ja unterirdisch. Ne?
Ja, nicht nur in der Personalie, ne? Also das haben wir ja ausreichend thematisiert. Die Kommunikation bei Borussia ist generell, naja, sagen wir mal so, kann verbessert werden. Aber ich denke zumindest mal, die Personalie Nils Schmadtke wird mit eine Rolle spielen, dass Jörg Schmadtke das nicht wird. Und
Ja,
wie
wahrscheinlich
Holger, wie du
nicht.
das auch schon sagtest, der passt jetzt überhaupt gar nicht in dieses Profil, das von Stegemann beschrieben wurde. Generell finde ich den Ansatz sehr positiv und auch das Interview fand ich sehr positiv, dass sie da eben versuchen, einen frischen Wind reinzubekommen. Aber
Aber sind es denn die richtigen Leute, die diese Person eigentlich aussuchen? Ich
das ist
meine,
die
wir haben
Frage.
wahrscheinlich keine anderen, aber das ist ja schon echt krass, oder? Also Markus Aretz, Stegemann und Korrell suchen den Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport aus, ne? Also da ist ja eigentlich nur eine Person, die Fußballverstand hat und das ist Korrell und von dem hören wir und sehen wir irgendwie seit Monaten und Jahren nichts mehr. Also das ist auch schon ein bisschen verrückt, oder?
Ja, Markus Aretz war, was qualifiziert den dafür, für so eine Auswahl? Der war früher
Ja,
Pressesprecher, ja,
eben. Und
ne?
der hat sich auch
Ja,
zurückgezogen.
dahinter fragst du dich doch wirklich, was da eigentlich noch mehr geändert werden müsste. Ja, da müssten eigentlich noch viel mehr Leute gehen oder ergänzt werden. Es fehlt an der sportlichen Kompetenz in diesem kompletten Aufsichtsrat und Präsidium. Wenn du es dir anguckst, ja, du hast da eine Herzchirurgin in dem Aufsichtsrat. Warum? Ja, warum? Für die
Ja,
Frauenquote? Ja,
ja.
warum? Das kann dir keiner erklären. Ne? Du hattest wesentlich mehr Kompetenz mal und die ist dir komplett verloren gegangen und keiner kann dir sagen, warum.
Ja,
Keiner
ja.
sagt dir, wer da welche Aufgaben hat, ja. Das Positive ist halt, dass Stegemann klar charakterisiert hat, was der Sportdirektor jetzt haben muss. Na, mediale Stärke, genug Selbstvertrauen in so einem Traditionsverein zu arbeiten, klare Strukturen, klare Ansagen aufzeigen. Ja, aber alles, was du da haben musst, das ist natürlich schon ein Riesenpaket. Na, da bleibt nicht viel übrig, glaube ich, was diesen Anforderungen auch entspricht.
Ja,
Das stimmt.
und die Frage ist, die ich mir stelle, also du scannst ja eigentlich jede dauernd, fortwährend scannst du den Trainermarkt, den Sportdirektormarkt, das machst du ja eigentlich die ganze Zeit, den Spielermarkt. Musst du eigentlich machen als Bundesligist, weil ja immer was passieren kann. Kann ja mal sein,
Müsstest du.
dass einer krank wird. Muss ja gar nicht sein, dass er gefeuert wird. So müsstest du eigentlich machen. Und ich
Ja.
frage mich, ist das bei Gladbach so? Also die müssen doch eigentlich irgendwie eine Schublade haben, wo diese Namen drin sind oder irgendeine Software haben, ne? Und ich bin mir da halt nicht so sicher. Oder ist es so, dass Virkus das vorbereitet hat und dass im Prinzip das Stegemann einkassiert hat jetzt als starker Mann? Weil mir kommt das schon so ein bisschen vor, als macht er jetzt den Schritt nach vorne, den er nie gemacht hat, um vielleicht damals Virkus auch nicht zu enteiern. Ne? Er kommt mir jetzt vor, so ein bisschen als der Chef da bei denen. Ne? Und er hat das ja auch aufgrund seines vorherigen Jobs, kennt er das ja auch. In der ersten Reihe zu stehen. Ne? Nur das Problem ist halt, der hat keinen sportlichen Background so. Und worauf fußen dann die Entscheidungen? Sind da Listen, die vorbereitet worden sind in der Vergangenheit? Oder ich sag mal, ist das ein Casting, wo einer, ne, wenn er gut auftritt, ne, und eloquent redet, dann diesen Job bekommt? So. Und
Hoffentlich nicht.
das muss man hinterher sich dann echt nochmal angucken, nachdem die Person geworden ist, weil. Das ist ja genau das Gleiche mit dem Scouting. Ne? Wir holen ja nur noch Spieler aus der ersten und zweiten Liga. Da hat doch schon einer gesagt, also zum Spaß, du brauchst eigentlich bei uns, um Scout zu sein, nur ein Sky-Abo. Ja, und so ist es auch. Und ich hoffe nicht, dass das letztendlich bei dieser wichtigen Position ähnlich ist.
Das stimmt, ja.
Ich glaube nicht, dass wir gut vorbereitet waren und einen Plan B hatten. Wenn du dir anguckst, wir haben seit März kein Spiel mehr gewonnen. So, du musst ja, und es ging nur noch bergab bis zur Sommerpause. So, dann muss ich mir doch eigentlich überlegt haben, so, was passiert denn, wenn es jetzt so passiert, wie es passiert ist, wenn es
Ja.
nach der Sommerpause halt nicht funktioniert und so weitergeht. Aber es sah doch in keinster Weise so aus, als wäre Borussia darauf vorbereitet. Null. Null.
Nee, und
Also für
das
mich
ist.
sah es nicht so aus, als wären wir in irgendeiner Art und Weise vorbereitet, weil dann wäre nicht Polanski jetzt da am Rand.
Naja,
Kann ich mir nicht vorstellen.
das war ja der
Oder höchstens für eine Woche.
Rettungsring.
Ne?
Das
Ja.
war der Rettungsring. Wenn alles schief geht, haben wir wenigstens Polanski.
Ja.
Na, aber
Aber.
Aber wenn es auf Geschäftsführerebene schief geht, ne? Und das hätte eigentlich ein Stegemann und Co. hätten das auch schon im Hinterkopf haben müssen, dass das, wenn es richtig bergab geht, auch Wirkus dann erreicht. Und das ist fahrlässig.
Vor allen Dingen war es ja nicht so, als wenn man es nicht absehen konnte. Ja,
Genau.
jeder hat gesagt so, ich gebe sie, also ich gehöre auch dazu, die gesagt hat, so, ich gebe dem 5 Spieltage und dann war es das. Ganz klar. Ne? Ich werde nicht sagen, ich hatte recht, aber ich hatte recht. Ja, aber ich muss doch genau für diesen Fall vorbereitet sein. Genau für diesen Fall. Wir sind in der ersten Fußball-Bundesliga. Und dann frage ich mich so, nee. Das ist ein großes Problem, das, was Borussia hat, denke ich.
Ja, aber ich sehe das halt an einer ganz anderen Stelle auch noch, nämlich nochmal, und da werde ich nicht müde, das zu sagen, an der Kommunikation. Wir haben mit Markus Ahrens jemanden, der früher die Pressekonferenzen geleitet hat, der das bewiesen hat, dass er diese Kommunikation für einen Fußballverein beherrscht. Warum kommunizierst du nicht? Du könntest die Medien damit abholen, du kannst deine Fans damit abholen, du kannst es ganz öffentlich kommunizieren, was deine Pläne sind, und ich hoffe, es gibt Pläne und man ist eben nicht einfach nur blind in diese Situation reingeschlittert. Was ein bisschen dafür spricht, Holger, was du eben sagtest, ist, dass Stegemann jetzt vielleicht, wo Wirkus weg ist, ein bisschen mehr ins Rampenlicht treten möchte, dass er sich jetzt vielleicht ein bisschen anders verhält, weil er ihm da vorher nicht in die Parade fahren wollte. Das hoffe ich sehr. Das würde für ihn als Geschäftsführer sprechen, dass er seine Leute da erstmal nicht untergraben möchte. Aber ich fand das jetzt durchweg erstmal ein positives Signal. Ich fand das Interview sehr positiv. Und jetzt gilt es aber am langen Ende, wie ein ehemaliger Manager ja immer zu sagen pflegte, da irgendwie seine Lehren draus zu ziehen, ne? Dass wir jetzt sagen, wir holen nicht irgendwie die offensichtlichste Lösung, dass irgendjemand aus der Borussia-Familie, aus der Borussia-Bubble der neue Sportdirektor wird, sondern dass du dir jetzt eben diese Kompetenz reinnimmst, dass du mal sagst, du holst jemanden, der vielleicht auch eine internationale Erfahrung mitbringt, installierst den in der Position des Sportdirektoren oder des Geschäftsführers Sports und holst dir dann noch jemanden dazu. Und idealerweise dann jemanden, vielleicht macht das dann ja sogar ein Markus Ahrens, wer weiß, der wieder die Kommunikation ein bisschen übernimmt, der sich vorne hinstellt auf die Pressekonferenzen oder zusätzlich zum Pressesprecher auf den Pressekonferenzen sitzt. Ich finde, damit fängt es ja schon an. Seit Max Eberl hatten wir keinen Sportdirektor mehr, der Rede und Antwort da geleistet hatte. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich die Kompetenz und den Fußballsachverstand. Und den suchen wir händeringend, so wie ihr das jetzt beide schon gesagt habt. Ne, weil den vermisst man aktuell. Und es ist spätestens jetzt an der Zeit, die Lehren draus zu ziehen, dass es eben in den letzten Jahren nicht so lief, wie es hätte laufen sollen. Diese Aussage, für den Scouting-Bereich hätte das Sky-Abo gereicht, die kommt nicht von ungefähr. Wir haben uns mehr oder weniger auf Deutschland beschränkt, in der zweiten Bundesliga, in der dritten Bundesliga. Und ja, da ist wieder mehr Kreativität gefordert. Ich meine, wir haben das in der Vergangenheit gesehen, wir konnten das auch, und da müssen wir auch unbedingt wieder hin, dass wir eben nicht so ja, diesen Blick nur in eine Richtung haben. Und wir haben jetzt eben bei der Aufstellung und den Wechselfenstern zu Freiburg sehr, sehr viel über die Personalien gesprochen. Wir sind uns alle einig, wir sind aktuell in einer Situation, wo es nicht gerade für unsere Borussia läuft. Wir haben sehr viel Verletzungspech, aber das hat jede Mannschaft irgendwann oder jeder Verein irgendwann. Und da haben wir es einfach versäumt. Simone, du sagtest es eben, glaube ich, diesen Kleindienstersatz zu holen. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Und da kann ich einfach nur hoffen, dass der neue Sportdirektor oder Sportvorstand, wenn er es denn direkt wird, wie auch immer er heißen mag, das dann eben zu tun vermag. Und wie gesagt, ich hoffe eben inständig, dass es nicht wieder so eine Borussia-interne Sache wird, sondern dass das jetzt eben mal ein gestandener Sportdirektor von außerhalb von Borussia sein wird, der, wenn er da ist, auch einfach direkt den Mehrwert bringt. Und auch dann fände ich es sehr schön und sehr gut, und das würde auch den Fans sehr viel bringen und der Personalie selbst würde es auch sehr viel bringen, wenn du dann idealerweise sagst, du kannst irgendeinen ehemaligen Spieler wie Martin Stranzl, Chris Kramer oder wie sie alle heißen, an die Seite stellen, um diejenigen auszubilden. und vielleicht den Sportdirektoren der Zukunft mit auszubilden. Wäre eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und von daher lassen wir uns einfach mal überraschen, blicken wir in die Zukunft und dann sind wir schlauer. Wer weiß, vielleicht passiert ja noch was in der aktuellen Länderspielepisode und dann können wir vielleicht schon schneller als gedacht darüber nochmal sprechen. Lasst uns mal wieder zum Sportlichen kommen, beziehungsweise zum Spielgeschehen kommen. Ich hatte es eben schon angesprochen, am übernächsten Freitag, also Freitag, den 17. Oktober, eröffnet unsere Borussia um 20:30 Uhr den nächsten Bundesligaspieltag in Berlin gegen Union Berlin. Union Berlin, die bis dahin die ein oder andere Überraschung in der Saison hatten. Ich denke jetzt einfach mal an dieses Spiel gegen Frankfurt, dass sie 4-3 gewinnen konnten. Aktuell zeigt die Form wieder ein bisschen weiter nach unten. Am Wochenende haben sie verloren gegen Leverkusen 2:0. Am Wochenende davor haben sie unentschieden gespielt. Wer weiß, vielleicht geht da ein bisschen was. Holger, wie blickst du jetzt auf den kommenden Gegner und wie gehst du an das Spiel ran? Denkst du, dass wir nach der Länderspielpause vielleicht auch wieder ein paar Personalien bereitstehen haben, die aktuell fehlen, oder gehst du jetzt erstmal davon aus, dass wir auch das gleiche Personal wie am vergangenen Wochenende wieder auf dem Platz sehen werden?
Ich könnte mir vorstellen, dass Moya da dann wieder fit ist und dann zu seinem Bundesliga-Debüt kommt. Wahrscheinlich nicht von Anfang an, aber er schießt das Siegtor und wir gewinnen 2:1.
Sehr gut. Bei den Tipps sind wir ja noch lange nicht,
Ach
Holger,
so,
aber
ich dachte, jetzt wären wir schon bei den Tipps.
jetzt hast du das schon mal vorweggenommen. Nee, aber klingt ja schon mal gut. Wäre sehr schön, würden wir uns alle wünschen, dass Moya seine Einsatzzeit bekommt. Was man so hat hören können auf den Pressekonferenzen, ist, dass zumindest mal damit geplant wird, dass Franck Honorat wieder bereitstehen wird und auch Gio Reyna könnte wieder eine Option werden. Bei dem ist es noch ein bisschen kritischer als bei Honorat, aber da waren zumindest mal die ersten Meldungen relativ positiv, dass die hoffen, dass er wieder in das Mannschaftstraining in der Länderspielpause einsteigen kann und somit zumindest mal für ein paar Minuten vielleicht eine Option sein wird. Aber ja, wir gucken mal, was die Zeit mit sich bringt. Ich meine, den Trainingsfortschritt, den werden wir alle über die sozialen Kanäle und über die Medien verfolgen können. Und ja, ich denke, wichtig wird auf jeden Fall sein, dass der ein oder andere Spieler in der Offensive wieder parat steht, damit dann eben wieder, ja, dieses typische Borussia-Spiel, das wir in den letzten Jahren ja gesehen haben, auch wieder auf dem Platz stattfinden kann. Und wer weiß, vielleicht findet man auch unsere Flügel unter einem neuen Trainer, nämlich Eugen Polanski, dann in einer anderen Rolle wieder. Simone, wie blickst du auf das Spiel Freitagabend gegen Union?
Also der erste Gedanke, den ich habe, Länderspielpause ist, bitte keine neuen Verletzten. Bitte, bitte nicht. Ansonsten schwer, ganz schwierig zu sagen. Union ist auch so mal hü, mal hott, ne? Kann man ganz schwer einschätzen als Gegner. Es ist aber einer der Gegner, den du eigentlich in der nächsten Zeit schlagen musst, wo du Punkte holen kannst. Und eigentlich ja, eigentlich auch muss, ne, auswärts. Es kann im Moment irgendwie alles passieren, gefühlt, ne? Wie gesagt, die haben, auswärts haben die, wir haben 4-1 geführt, glaube ich, gegen Frankfurt. Die kann man irgendwie null einschätzen, ne? Baumgart, Terrorball, das ist auch irgendwie so immer so unvorhersehbar. Aber wir sind genauso unvorhersehbar momentan. Das ist, glaube ich, unser großes Plus gerade. Uns kann man auch irgendwie null ausrechnen. Das haben wir auch gerade das Plus, ne? Man weiß nicht, wer da spielt, in welchem Spielzug, wie, was, wieso, weshalb, warum. Und das könnte unser Plus sein. Aber dafür müssen wir halt wieder wesentlich mutiger werden, so wie in Leverkusen, ne? Mutiger sein, schneller sein. Das, was schon besser geworden ist, finde ich, ist die Laufbereitschaft, die Intensität. Das sieht man auch an den gelben Karten. Ja, wir haben in den ersten drei Spielen drei gelbe Karten, jetzt haben wir in drei Spielen neun. Ne? Das ist schon, die Intensität ist wesentlich besser und die wirst du da auch brauchen. Und wenn du die auf den Platz bringst, denke ich, kannst du da auch gewinnen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich bin mal gespannt, wie es sich jetzt rund um das Personal verhalten wird, also welche Spieler tatsächlich zurückkehren werden. Es ist leider wirklich wahr, ne? Du denkst ja jetzt Länderspielpause, hoffentlich kommt nicht noch irgendjemand von der Nationalmannschaft verletzt nochmal zurück. Die Gefahr oder das Gefahrenpotenzial, das besteht natürlich. Aber das wäre jetzt das allerletzte, was wir noch gebrauchen könnten. Stellt euch mal vor, idealerweise stellen wir es uns nicht vor, aber Nico Elvedi kommt da, ne, von der Schweizer Nationalmannschaft verletzt nochmal zurück.
Dann hast du deinen
Na,
Friedrich drin. Den hast du doch gefordert vorhin.
nee, ich habe ihn nicht gefordert. Das ist falsch rübergekommen. Also, das wäre wirklich das allerletzte, was wir jetzt gebrauchen. Das war noch an einer anderen Stelle eine neue
Ja, das
Baustelle
stimmt.
bekommen. Aber du bist halt nie gefeit vor dieser Gefahr. Und ja, wir gucken jetzt mal. Ich habe eine ganz steile Theorie. Ich habe es eben schon gesagt. Borussia hatte jetzt das 13. Spiel ohne Sieg. Wir spielen freitags. Es ist der Halloween-Monat. Wir spielen zwar nicht am Freitag, dem 13., aber es ist ein Freitagsspiel und von daher, ja, hole ich einfach die beiden Fakten, 13. Spiel und der Freitag, und von daher blicke ich auch mal positiv da rein. Die Serie wird jetzt endlich brechen und ja, ich denke mal, dass wir das irgendwie hinbekommen. In gewissen Teilen ist eine Entwicklung zu sehen. Das Frankfurt-Spiel jetzt mal ausgeklammert, aber das war, wie gesagt, eine ganz besondere Situation, wenn du da 5-0 in die Halbzeit gehst.
Wir haben aber auch 4-0 zu Hause gegen Bremen verloren. Ne? Das vergisst man immer so ein bisschen.
Genau,
Ne?
das
Also
darf man nicht
das
unter den
wiegt
Tisch
auch
kehren.
sehr schwer, ne? Neben Frankfurt. Also sind zwei Downer schon. Ne?
Das stimmt. Aber ja, wir haben zumindest mal gegen Frankfurt dann nochmal eine Reaktion gezeigt. Wir haben jetzt, und Holger, das sagtest du eben auch, ganz wichtig, die Null zu Hause mal gehalten gegen Freiburg. Und umso wichtiger ist es jetzt eben dann im nächsten Spiel gegen Union Berlin endlich einen Dreier einzufahren. Simone, du sagtest es gerade eben. Mit dem Blick auf die kommenden Gegner wird es auch einfach Zeit, weil wir spielen jetzt gegen Union Berlin. Tja, dann kommen die Bayern in den Borussia-Park. Danach fahren wir nach Hamburg zu St. Pauli. Und danach steht schon das Derby gegen den ersten FC Köln an. Und ja, von daher wird es einfach Zeit, dass wir langsam mal ein paar PS auf die Straße bringen, dass wir vielleicht auch mit positiven Ergebnissen in den nächsten Spieltag reingehen können. Und ja, lasst uns mal auf die Tipps blicken. Holger, ich würde mit dir beginnen. Du hast gerade eben mehr oder weniger schon gespoilert. Dein Tipp ist uns ja schon bekannt.
Ja,
Aber sag ihn gerne nochmal.
wir müssen natürlich erst die Testspielhürde Preußen-Münster am Freitag bestehen. Ne? Also Grüße gehen raus hier an die Preußen-Community. Das wird schon hart werden. 13 Uhr. Ich hoffe, keine Verletzten. Genau. Und dann, also, ich meine, wo kommen wir dahin, dass wir gegen Gladbach tippen? Das geht ja gar nicht, oder? Also daher, wir holen den ersten Dreier in dieser Saison. Wir gewinnen 2-1. Wir haben letztes Jahr da auch gewonnen. Und ja, dann sieht die Sache schon wieder besser aus.
Simone, was ist dein Tipp für das kommende Spiel in Berlin?
Also ich bin da auch positiv eher. Ich bin ja wirklich so pro Eugen, ne? Und ich sage, das wird mal so ein Befreiungsschlag mit 0-3.
Oh, na, das würden wir
Mega.
alle gerne nehmen. Ich
Ich
tippe
gebe
auch
auch einen
ein.
aus, wenn ich recht habe.
Sehr, sehr schön. Dann kommen wir alle. Ich bin tatsächlich auch bei einem zu Null, einfach weil mir die Defensivstruktur relativ gut gefallen hat jetzt in dem Spiel. Klar, auswärts ist nochmal was anderes, aber ich tippe auch auf einen Sieg von unserer Borussia. Ich glaube, das wird wieder ein sehr enges und sehr schweres Spiel. Und tippe auf ein knappes 1 zu 0 für Mönchengladbach. Wäre mir aber ganz egal, Hauptsache 3 Punkte. Und wenn es nachher ein 4 zu 3 wird, wird es ein 4 zu 3, ist mir auch egal. Hauptsache, wir nehmen die 3 Punkte mit nach Hause. Und gehen eben mit genau diesem eben angesprochenen positiven Ergebnis in den nächsten Spieltag, wenn es dann eben heißt, der FC Bayern München ist zu Gast. Ja, ich denke, fürs Erste haben wir alle aktuellen Themen einmal besprochen. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich, Simone, dass du heute dabei warst. Wer weiß, vielleicht bist du ja zukünftig öfter mal dabei. Es würde uns alle sehr, sehr freuen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Bedanke mich natürlich auch bei dir, Holger. Liebe Grüße nach Münster. Ich habe es eben in der Anmoderation komplett verpeilt. Ja, deinen Standort mit anzugeben, also Schande über mein Haupt, das ist, glaube ich, bisher noch nicht passiert. Und ja, liebe Zuhörer da draußen, bleibt gesund in der aktuellen Zeit. Die Erkältungswelle geht ja um. Und dann hören wir uns vielleicht in der Länderspielpause nochmal, wenn es denn irgendwas Neues rund um Borussia gibt. Und ansonsten hören wir uns spätestens dann eben nach dem Spiel bei Union Berlin wieder. Macht's gut, liebe Grüße aus dem Saarland und bis bald.
Grüße aus Münster. Ciao.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht. Gruß aus dem Siegerland an euch alle.